Gut, ihr Mainzer, die nächste Hitzewelle rollt auf uns zu und heiß wird's langsam auch rund um Mainz 05. Heute schauen wir natürlich ins Trainingslager nach Hopfgarten auf die Gewinner der Vorbereitung und haben noch eine brandaktuelle News für euch. All das jetzt bei 05 Inside, der AZ-Show zu Mainz 05. Heiße Zeiten also in Mainz und einer, der auch immer heiß ist auf alles, was Mainz 05 betrifft, ist mein lieber Kollege und Mainz 05 Reporter Florian Schlecht. Servus Flo.
Ja, servus Erik.
Wie sehr freust du dich schon auf die nächste Hitzewelle, die jetzt auf uns zukommt?
Ich habe heute schon reichlich Hitzewelle gehabt, ja. Ich glaube, anderthalb Stunden bin ich heute mit der Bahn und Schienenersatzverkehr von der Innenstadt hier hoch auf den Lerchenberg gefahren. Ja, also ich habe da schon mit Fahrgästen zusammengesessen, die waren wütender als Florian Plettenberg und Fabrizio Romano gerade.
Das greift aber ein spannendes Thema auf, ja.
Tatsächlich, aber ja, wir haben ja tatsächlich auch so eine Altbauwohnung bei uns in der Neustadt. Also das sind dann immer sehr, sehr anstrengende Tage, sehr heiße Tage. Habe aber irgendwann auch mal gelernt, dass die Sportler, wenn die unter diesen Bedingungen arbeiten, unter extremer Hitze, dass offenbar die Kondition nachhaltiger anhält. Zumindest bei Leistungssportlern. Ich will jetzt bei Hobbyathleten hier
wie uns
nicht falsche, jetzt nicht falsche Versprechungen wecken. Und ich sage mal so, bei 40 Grad wird man mich am Rhein demnächst nicht laufen sehen.
Das glaube ich dir sofort. So, und dann wollen wir natürlich keine Zeit verlieren und sofort mit der ersten Rubrik starten. Wir schauen uns mal die These aus Fakt oder Gebabbel aus der vergangenen Woche an. Und Flo, ich finde, das ist auch eine heiße These. Kasper Podolski wird Stammspieler. Jetzt wollen wir natürlich, weil wir euch ja auch immer dazu motivieren, fleißig zu kommentieren auf allen Portalen, wo wir ausgestrahlt werden, natürlich mal eine kleine Essenz an Kommentaren euch präsentieren, was ihr zu dieser These gesagt habt. Also, fangen wir an. Schoppeflitzer 1905 an der Stelle. Ein ganz liebe Grüße. Kasper Podolski hat sich einen Stammplatz mehr als verdient. Ich hoffe, Urs Fischer hat das endlich auch mal realisiert und setzt ihn kommende Saison entsprechend ein. Besteht tatsächlich noch Hoffnung, dass wir Poschi eventuell ganz vielleicht doch behalten könnten? Wie geil ist das denn? Zu Poschi kommen wir gleich nochmal. Tenebis 6666 sagt, ich sage, Podolski wird im Laufe der Saison Stammspieler, da ich ihn vor Bell und Tacosta sehe. Und Sania 1905 sagt, Podolski muss gesetzt sein, allein sein Aufbauspiel gibt der Mannschaft einen krassen Mehrwert und eine Dreierkette aus Podolski, Gruber und Poschi würde einiges mit mir machen. Flo, was macht diese These mit dir?
Also ich muss sagen, warum sitze ich hier? Ja, also wenn ich diese Kommentare sehe, ich finde, wir können alle die Kommentatoren hier auch einladen und dann befragst du die. Also ich bin da inhaltlich total bei dem. Bin ja tatsächlich auch großer Fan von der Spielweise von Kasper Podolski, weil er einfach ein wahnsinnig guter Aufbauspieler ist. Einfach auch noch ein extrem junger, entwicklungsfähiger Spieler. Und im Verein höre ich durchaus, dass man weiß, dass man da einen richtigen Rohdiamanten hat, für den man wahrscheinlich halt irgendwann vielleicht bis zu 30 Millionen oder mehr auch an Ablösesumme kassieren kann. Dafür muss er dann aber spielen, dafür muss er sich auch weiterentwickeln. Da bleibe ich bei einer These, die ich auch schon mal aufgestellt habe. Da muss sich Urs Fischer auch in gewisser Weise neu erfinden, weil Mainz 05 ein Ausbildungsverein ist. Und vom Leistungsprinzip her würde ich auch zustimmen, hat Kasper Podolski es verdient, wenn er jetzt in der Vorbereitung weiter performt.
Ich habe letzte Woche ja auf deinem Platz gesessen. Da durfte ich da sitzen als Experte und habe auch gesagt, Mainz 05 darf diesen Gamble eingehen. Also Gamble insofern, dass man sagt, man vertraut ihm. Man hat natürlich keine hundertprozentige Sicherheit, ob er dauerhaft dieses Leistungsniveau eben zeigt. Aber ich bin auch ganz bei dir. Ich finde den eine total spannende Personalie. Und natürlich muss man bedenken, dass man den wirklich, wie du sagst, für viel Geld dann auch verkaufen kann.
Ja,
eines Tages.
Ne? Ja, und wir haben ja momentan eine Debatte. Jetzt natürlich Kasper Podolski, polnischer Nationalspieler. Ne? Fast ein bisschen schade. Ne? Also bei dem Innenverteidigermangel, den wir auch in vielerlei Hinsicht haben, wäre es auch schön, wenn er einen deutschen Pass gehabt hätte, dann, um vielleicht irgendwann für den DFB zu spielen. Aber wir reden ja momentan auch sehr darüber, darüber, wie schaffen wir es, eine Anschlussfähigkeit von Talenten halt herzustellen, vom Nachwuchsbereich bis in den Profifußball hinein. Meine Ansicht ist halt immer, die Jungs müssen dann spielen. Jetzt kann man bei Kaspar Podolski in Mainz 05 keinen Riesenvorwurf machen. Der hätte ja letzte Saison so noch in der A-Jugend spielen können. Also der ist schon wahnsinnig früh reingewachsen. Aber ich finde, der hat sich dann auch mit diesem Jahr immer besser entwickelt und ist auch stärker geworden, ist stabiler geworden. Natürlich hast du in der Innenverteidigung auch viele Konkurrenten, die ebenfalls auf hohem Leistungsniveau sind. Aber ich finde auch, der nächste Schritt muss sein, dass er, wenn nicht Stammspieler, dann zumindest seine 20 plus X Spiele bekommt, die er in der Startelf steht. Das hätte er sich nach seiner Entwicklung auch verdient.
Und Poschi, wie schon angesprochen wurde, da kommen wir ja später nochmal dazu, bei den Transfer-Updates also unbedingt dranbleiben. So, Kaspar Podolski hat am Wochenende nicht gespielt, trotzdem hat es für ein 3:0 gegen Kiel gelangt. Wie waren so deine Eindrücke? Man muss eher sagen, nächstes Spiel, nächster Sieg. Ne? Die zeigen sich ja in einer guten Form. Wie hast du es wahrgenommen?
Ja, vielleicht Kaspar Podolski ganz kurz. Der hatte davor im Training gefehlt, weil er einen Infekt hatte. Dem ging es auch dann am Spieltag gegen Kiel wieder besser, aber man hat ihn dann erstmal noch ein bisschen halt behutsamer erstmal draußen gelassen, was vernünftig ist. Ist jetzt ja auch im Trainingslager dabei. Generell zum 1:05 und der Form, ja, 4 Testspiele, 4 Siege, natürlich alle gegen unterklassige Gegner, 2 Zweitligisten darunter, jetzt gegen Holstein-Kiel. Was mir bislang extrem gut gefällt, ist, wie die Mannschaft bislang so ihre Taktik, ihre Prinzipien auf den Platz bringt, wie aggressiv, läuferisch stark sie auch auftritt. Ja, man muss halt sagen, dass Urs Fischer jetzt diese Testspiele fast so als Beiwerk irgendwie begleitet. Also der hat die Mannschaft jetzt wirklich hart rangenommen, hart trainieren lassen, auch wieder in den 2 Tagen dann vor dem Testspiel gegen Holstein Kiel. Und diese Testspiele sind dann sozusagen halt die Kirsche auf der Sahne dann tatsächlich. Ja. Und dafür liefert die Mannschaft wirklich extrem gut ab. Finde ich beeindruckend. Es kam natürlich am Samstag auch ein Gegner dazu mit Holstein Kiel und Tim Walter. Also der will ja immer ein bisschen Fußball spielen lassen wie der FC Barcelona.
Torwart an der Mittellinie,
genau,
kein Problem.
Genau, hinten auch einfach mal gegen so einen Bundesligisten schauen, dass man am 16 auch immer wieder flacher öffnet, ja, mit risikoreichen Pässen. Das kannst du machen, aber gegen einen Bundesligisten, der einfach der klassenhöhere Club ist, kann das auch schief gehen. Ja, also die haben
ist viele, es auch.
Genau, also sie sind nicht der FC Barcelona, können wir jetzt im Fazit festhalten. Und ja, da war Mainz sehr effizient tatsächlich bei diesen individuellen Patzern, haben sie gut genutzt, waren taktisch wirklich gut eingestellt. Das war ordentlich und trotzdem würde ich jetzt da noch nicht so ein richtiges Fazit abgeben wollen, an welchem Punkt diese Mannschaft jetzt schon von ihrem Leistungsvermögen her steht.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
Wir können gerne darüber sprechen.
Na, dann sag doch mal, wie gut ist Mainz 05 Ende Juli?
Ich glaube, es braucht tatsächlich noch so diesen Gegner, der die richtig, richtig, richtig fordert. Ja, also Kaiserslautern war jetzt irgendwie ein solider Zweitligist. Ja, ist auch vieles im Umbruch. Haben mich allerdings auch ein bisschen enttäuscht, wie die in Mainz halt wirklich abgefrühstückt worden sind. Ja, da hätte ich mir schon ein etwas offeneres Rennen erwartet. Jetzt tatsächlich auch gegen Holstein Kiel, die ich eigentlich ganz gut auf der Liste habe für die neue Saison, weil die auch unter Tim Walter eine gute Verfassung hatten. Ja, spricht also vielleicht auch für Mainz 05, dass man diese Zweitligisten halt so gut abfertigt. Waren schöne Tore dabei. Philipp Tietz aus 40 Metern, William Böbing, Heber aus 20 Metern. Richtig schönes Tor. Also da waren die Zuschauer am Bruchweg dann auch wirklich entzückt. Hat aber vielleicht alles auch ein bisschen so kaschiert, dass auch manche Dinge noch nicht so gut gelaufen sind. Ja, also ich fand die Ballbesitzanteile bei Mainz total ausbaufähig. Ja, also da finde ich, muss ein Bundesligist auch den Anspruch haben, da auch deutlich mehr Spielinitiative zeigen zu wollen. Und es hatte dann tatsächlich auch zur Folge, dass dadurch, dass man Kiel auch lange mal den Ball überlassen hatte, Kiel auch gute Chancen hatte, wo Robin Zentner ein, zweimal gut halten musste oder Maximilian Kind sich dann der Ersatztorwart. Also es war dann nicht alles Gold, was glänzte. Und es kommen aber ja noch ganz gute Gegner dann tatsächlich in der Vorbereitung. Udinese mit Kostas Runjalc als Trainer jetzt im Trainingslager. Bournemouth dann als Generalprobe und?
Ich wollte ja dich einleiten jetzt. Ja? Du hast ja noch eine ganz spannende Info auch vorhin noch mit in die Redaktion gebracht. Und wir haben es uns jetzt auch nochmal von Mainz 05 bestätigen lassen. Auch wenn du es jetzt eingeleitet hast, sag's gerne. Wer kommt als erster Gegner nach dem Trainingslager?
Ja, also bei fußball.de habe ich vorhin mal zufällig geguckt und da war tatsächlich
schon...
Bist aber
ein Fuchs, das,
ja? Da einfach mal reingeschaut. Bei Bournemouth war es tatsächlich ähnlich. Also da war fußball.de auch die erste Quelle, über die man das erfahren hat. Und tatsächlich 8. August FC Paris. Ligue 1 Club, ganz interessante Eigentümerstruktur, Familie Arnault, ne, extrem vermögender, ich glaube sogar gelesen zu haben, reichste Franzose, ja, also.
Mit einer der reichsten Menschen der Welt.
Ja, ja, ja,
also, genau. Jo, ja. Der hat Geld.
Der hat Geld, mhm. Und Minderheitseigentümer, auch Red Bull, ja, tatsächlich. Also die können sich halt auch, ja, ein paar gute Jungs leisten, ein paar Prominente. Kevin Trapp ist ja dabei, der Ex-Eintracht-Torwart. Ciro Immobile, den kennt man vielleicht noch aus Dortmunder Zeiten. Und italienische Nationalmannschaft. Bin natürlich gespannt so ein bisschen so mit diesem Dunstkreis Red Bull, ob das in Fankreisen gut angenommen wird, ob das diesmal alles unkompliziert über die Bühne geht oder ob es da halt durchaus auch so ein bisschen nochmal Protestbekundungen gibt. Das werden wir dann mal abwarten und mal sehen.
Da wir ja sehr viele Mainz 05-Fans hier ganz sicher bei uns in der Show jeden Dienstag dabei haben, kommentiert doch mal sehr, sehr gerne, wie findet ihr das, dass Mainz 05 gegen einen, ja, Red Bull-Club, wenn wir es jetzt nicht 100% nennen, aber zumindest sind sehr...
Zu 15% roundabout.
Ja, genau, Anteilseignung sind testet. Ja. Wie findet ihr das, wie habt ihr das aufgenommen und wie findet ihr den Gegner generell? Schreibt es gerne, wie immer, in die Kommentare. So, und dann kommen wir natürlich auch zu einem Mann, der da ziemlich sicher, wenn er sich nicht verletzt, auch mit dabei sein wird in dem Spiel. Das ist Philipp Tietz. Und da müssen wir ja keinen Hehl draus machen. Damit wären wir bei einem der Gewinner der bisherigen Vorbereitung angekommen. Ja. Flo, wie nimmst du ihn gerade so wahr? Und wie hat er sich auch gegen Kiel jetzt präsentiert?
Ich bin ja zugezogener Mainz, ja, lebe jetzt hier um die 10 Jahre. Und was ich gecheckt habe bei diesem Verein ist, dieser Club, der braucht irgendwelche crazy Leitfiguren, Identifikationsfiguren, die so eine gesamte Stadt mitreißen. Ja. Also früher war das ja so ein Jürgen Klopp dann auf der Trainerbank. Ja. Also das war mit Sicherheit so die absolute Spitze der Pyramide. Aber ich finde, dass Philipp Tietz das tatsächlich auch unglaublich erfüllt, dass der hier einfach wahnsinnig heimisch geworden ist. Jetzt kommen wir einfach mal so zum Spielertypen. Also er nimmt die Torgefahr aus der letzten Saison gerade richtig gut mit in die Vorbereitung. Diese Debatte, ob er so vom Einkauf her Rohrkrepierer wird oder Volltreffer, die ist ja gefühlt jetzt schon ganz, ganz lange her. Ne? Also der ist hier einfach so als Identifikationsfigur total angekommen, auch mit seinem Spiel voller Hingabe. Ja, also nimmt, macht Bälle fest, leitet Bälle weiter, aber trifft inzwischen halt auch wirklich das Tor und so ein 40-Meter-Treffer. Also der hat ja nicht lange gefackelt. Das spricht ja auch dafür, dass er inzwischen auch dieses Selbstvertrauen hat, dass er solche Dinge halt einfach kann und machen kann. Ja, ist ein Führungsspieler, wahnsinnig schnell als solcher in Mainz auch angekommen und muss sagen, er sagt ja dann auch wirklich viele Sachen, die so Wasser auf die Mühlen sind für die Fans, die ihn ja wirklich inzwischen lieben. Ja, also hat jetzt am Wochenende uns erzählt, dass er eigentlich total glücklich ist, dass er in Augsburg ein halbes Jahr auf der Bank saß, weil er ja darüber dann zu Mainz 05 gekommen ist.
Ne?
Also
er weiß auch sehen,
er weiß auch so ein bisschen halt diese Beliebtheit weiter zu unterfüttern. Macht es aber tatsächlich auch nicht geschauspielert, sondern authentisch. Du kennst ihn ja, glaube ich, auch noch aus der Zeit in Darmstadt.
Exakt.
Ja. Ja. Und der ist als Typ einfach so. Ne? Der trägt das Herz auf der Zunge.
Ja, und genauso hat er sich ja dann auch nochmal entschuldigt bei den Fans. Ja. Nach dem, was hat es damit auf sich? Warum musste er sich entschuldigen? Er trifft auch, wie er will.
Er trifft, wie er will und sollte das auch natürlich am besten Fall auch weitermachen, wenn es dann Richtung Bundesliga geht. Es gab wohl einige Fans, die sich halt das Trikot mit der Nummer 20 schon bestellt hatten, mit dem Tietz ja in der vergangenen Saison dann aufgelaufen ist. Jetzt trägt er aber halt die 9. Der Wechsel liegt halt darin begründet, dass es halt diese klassische Stürmernummer ist, Nummer 9.
Er ja auch ist. Er ist ja dieser klassische, er ist die klassische Nummer 9.
Absolut. Ja. Und sagt er dann so zu uns Journalisten, ja, ihr könnt euch ja vorstellen, wie das ist. Klammer auf, ich kann es mir nicht vorstellen. Also jeder Trainer war gut beraten, in meiner Jugendkarriere mir die 9 nicht zu geben.
Ging mir auch so.
Von daher, ich glaube aber, dass ihm das tatsächlich viel bedeutet. Und dahinter steckt auch die Story, dass er die Nummer bei Darmstadt 98 getragen hat und damals im Bundesliga-Aufstiegsjahr, was seine beste Saison gewesen ist, auch 15 Tore beigesteuert hat. Der hat also nicht nur Breakdance für Thorsten Lieberknecht gemacht beim Geburtstag, wie er uns neulich mal erzählt hat, sondern er hat auch ordentlich Tore damals geschossen. Ja. Und ja, Stürmer sind ja am Ende des Tages auch immer so sensible Charaktere, ja. Und ich glaube, gerade solche Symboliken sind so für Stürmerseelen tatsächlich auch ganz, ganz wichtig. Und bislang performt er mit der Nummer 9 und ja, ist natürlich jetzt auch so ein bisschen der Platzhirsch dann einfach vorne drin, an dem dieses Offensivspiel natürlich sehr festgemacht ist.
Und nebendran oder um ihn herum, Ransford Königsdörfer. Ja, kennst du als HSVler natürlich auch noch besonders gut. Wie zufrieden bist du momentan so mit ihm und wie siehst du ihn nach seiner Ankunft?
Ja, beim HSV habe ich ja immer Licht und Schatten so von ihm gesehen tatsächlich. Also die Torausbeute in der letzten Saison, die waren natürlich jetzt nicht atemberaubend. Gleichzeitig muss man immer dazu sagen, dass mit dem Systemwechsel zum Zwei-Mann-Sturm beim HSV mit Königsdörfer und einem Stoßstürmer auch seine beste Phase dann begonnen hatte. Dass er wirklich ein fleißiger Anläufer ist, also einer, der sehr, sehr viel arbeitet auf dem Platz. Und man sieht halt jetzt, da Mainz 05 dieses System ja garantiert spielt unter Urs Fischer, dass es halt einfach genau die Taktik ist, die zu ihm passt. Ich finde, bislang hinterlässt er einen richtig guten Eindruck. Er spielt mit wirklich großer Ernsthaftigkeit. Er harmoniert gut mit Philipp Tietz, nicht nur was das Offensivzusammenspiel betrifft, sondern gegen Kiel war auch gut zu sehen, wie die sich so Pressing-Zonen gegen diese ja sehr riskant spielende Kieler Mannschaft einfach auch aufgeteilt haben und dann zugebissen haben, als sie zubeißen konnten. Da, finde ich, hatten die beiden schon eine richtig gute Aufteilung. Und wir haben es ja schon jetzt mal so als Tietz-Dörfer schon mal vorgetauft, dieses Sturmduo. Genau. Ja. Aber die finale Taufe ist ja nicht. Also da sind wir natürlich für gute Namensvorschläge, wie damals bei Johnny Zero, auch jederzeit offen.
Schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt, wie sollen wir sie nennen, das Duo. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt.
Da freuen wir uns auf jeden Fall.
Hat er gerade die Nase vorne, auch gegenüber Geraldo Becker? Wie siehst du das?
Du hast ja jetzt schon vom Hitzesommer gesprochen, ja, und ich glaube, das könnte schon der heißeste Zweikampf werden irgendwie, dieser Platz neben Philipp Tietz, wenn wir jetzt so gucken, was für Konkurrenzkämpfe haben wir in der Mannschaft. Klar, Verteidigung, ne, hast du auch viele Konkurrenzkämpfe, aber Geraldo Becker gegen Renzo Königsdörfer, das wird der packendste Zweikampf um einen Stammplatz in der neuen Saison. Bei Geraldo Becker habe ich mich in der Vorbereitung an manchen Stellen gerieben, weil er mich nicht vollends überzeugt hatte. Also der war irgendwie für mich nicht immer durchgehend so präsent, wie es oft eben Ransford Königsdörfer gewesen ist. Auf der anderen Seite siehst du bei Geraldo Becker dann immer wieder in gewissen Momenten, wenn er zum Dribbling anzieht, wenn er eben seine Übersicht zeigt, seine Technik zeigt, warum der bei Union Berlin damals einer der besten Bundesliga-Stürmer gewesen ist. Also der schafft es auch immer wieder in einzelnen Momenten einfach eine Genialität auf den Platz zu bringen, die Mannschaft dann einfach auch weiterbringt. Und bei Königsdörfer sehe ich so manchmal diese Schwäche halt tatsächlich erste Verarbeitung mit dem Ball, technische Verarbeitung. Ne? Da kriegt er vielleicht nicht immer den Einklang hin aus seinem Tempo, das der hat. Er ist ja unfassbar schnell, aber dann auch immer diese saubere Verarbeitung. Da muss er noch dran arbeiten. War in Hamburg auch so. Aber so wie er bislang auftritt, so wie er jetzt auch gegen Kiel dieses zweite Tor geschossen hat, wo er wirklich sein Tempo nutzt, um mit Dynamik in den Strafraum zu gehen, abzuschießen, das war top. Da kann man ihm bislang tatsächlich keinen Vorwurf machen. Deswegen für mich einer der großen Gewinner bislang in der Vorbereitung.
Und da haben wir noch weitere, gell? Also da machen wir doch gerade weiter. Wie siehst du Erik Martel bislang? Ja. Noch so ein Neuer.
Ja, auch ein Neuer vom 1. FC Köln. Wie Königsdörfer ja auch ablösefrei gekommen, ja, von einem Club, von dem man eigentlich so früher gesagt hätte, ey, die wirtschaftlichen Größenordnungen HSV, 1. FC Köln gegen Mainz 05, ne, also vergesst das Mainz, ja, da sieht man dann inzwischen auch, dass man da mächtig aufgeschlossen, vielleicht an manchen Stellen sogar überholt hat, ja, also dass man die beiden Jungs eben auch ablösefrei ziehen konnte als junge Spieler. Erik Martel gefällt mir bislang unglaublich gut, als vielleicht der neue Sechser, falls Kai Schulsano geht. Er interpretiert die Rolle natürlich komplett anders. Ist 1,88, ne, schon eher so ein auch Holding-Six-Typ, ja, der keine Zweikämpfe scheut, der bestimmt mal häufiger Foul spielen wird, der vielleicht nicht nach Balleroberung dann direkt so dynamisch durchmarschiert wie Kai Schulsano. Ja. Aber er ist ein unglaubliches Zweikampfmonster, finde ich. Bringt eine brutale Kopfballstärke mit, die auch vorne natürlich eine richtige Waffe bei Mainz 05 in der neuen Saison werden kann. Standards waren ja in der letzten Saison auch jetzt oder in den letzten Saisons nicht das absolute High-Level bei Mainz 05.
Das stimmt.
Glaube ich, hilft Martel sehr. Ja. Bringt Bundesliga-Erfahrung mit. Der gefällt mir gut. Ich glaube, der wird eine richtig gute Rolle spielen.
Dann haben wir noch zwei, die auch schon echt ein paar Pluspunkte gesammelt haben. Ja. Rael Nakusola.
Ja. Genau, da hatte ich sogar noch die Woche mal geschrieben. Also den Namen, den mussten wir ja beim Trainingsauftakt noch googeln. Da habe ich auch ernsthaft gefragt, wer bitte?
Ja. Ja.
Ich habe da wirklich gedacht, habe ich da einen Jugendspieler irgendwie verschlafen in den letzten Jahren? Aber ist eine ganz spannende Geschichte. Der kam ja über die U19 von Rot-Weiß Essen jetzt, eigentlich zur U23 von Mainz 05, ablösefrei gegen eine geringe Ausbildungsentschädigung. also wirklich für die Regionalliga verpflichtet. Mhm. Ja, auf den ist man aufmerksam geworden, weil man gesehen hat, oh, Athletikdaten sind sehr, sehr spannend, aber es gab offenbar nicht allzu viele Clubs im Ruhrgebiet, die dieses Potenzial in ihm gesehen haben. Nach wenigen Trainingseinheiten in der U23 muss der so gut gewesen sein, dass man gesagt hat, wir nehmen den jetzt mal mit zu den Profis. Da fehlen ja auch Linksverteidiger gerade noch. Und der hat wirklich mich in jedem Testspiel bislang richtig überzeugt. Der bringt Präsenz mit, der bringt halt Athletik mit, der ist 1,90 Meter groß. Und ich finde, der spielt das auch total seriös. Also er ist jetzt keiner, der irgendwie als junger Spieler reinkommt und der jetzt meint, irgendwie so überperformen zu müssen mit Risikopässen und sonstigen. Ich finde, der fügt sich da total ernsthaft ein, ja, macht seine Zweikämpfe gut, hat vor dem 2:0 jetzt gegen Kiel auch den Ball gut erobert. Ganz tolle Entdeckung, also da können einige Späher wirklich ganz zufrieden mit sich sein. Ich glaube, da ist auch die Fantasie inzwischen da, dass er den Weg in die Bundesliga schaffen kann. Wie schnell? Schwer zu sagen tatsächlich. Ist dann auch die Frage, ob Urs Fischer das dann entsprechend auch teilt. Er findet ihn zumindest bislang auch frech und hat ihn auch gelobt. Ob er dann sagt, Richtung Bundesliga-Fußball ist das schon eine Alternative, das bleibt da mal abzuwarten. Ich habe selbst mal das in so eine Community bei X irgendwie gepostet und da haben einige durchaus auch gesagt, ja, genau das ist dann die Frage. Ne? Verschwinden die dann sozusagen mit dem ersten Spiel in der Bundesliga in der Versenkung? Also spielen sie erstmal dann U23 oder werden die halt Bestandteil regelmäßiger des Bundesliga-Kaders? Ich denke, bei ihm wird es wahrscheinlich so ein behutsames Aufbauen über U23 sein, aber schön zu sehen, dass man so einen jetzt hat, auf den man vielleicht auch zurückgreifen kann.
Und gleiches gilt ja in dem Zusammenhang mit auf zurückgreifen auf so ein finnisches Supertalent, ne, das jetzt in Mainz performt.
Ja.
Otto Ruoppi.
Ja, Otto finde ich gut, ne? Könnte man sagen, ne? Also nach dem alten Katalog-Slogan tatsächlich. Ja, der, ich habe bei dem auch das Gefühl, dass er schon so ein richtiger Fanliebling ist. Ja? Also jetzt im Profikstadion war zum Beispiel zu sehen, dass super viele Kids, Jugendliche dann schon Autogramme, Fotos irgendwie mit ihm wollten. Also dass das schon, jetzt nicht Hype wäre übertrieben, aber dass der schon irgendwie eine kleine Euphorie entfacht. Ja? Hat er sich tatsächlich auch verdient, also mich überrascht er total. Also ich dachte, da kommt jetzt einer aus einer finnischen Liga, die vom Leistungsvermögen wahrscheinlich doch meilenweit jetzt erstmal von der Bundesliga entfernt ist und der braucht erstmal richtig lange, um sich hier auch im Training, Testspielen eben mal anzubieten, ja. Und dann kam der erstmal ja mit einer Körperlichkeit, wo uns ein finnischer Journalist ja gesagt hat, ja, der ist seit Jahren quasi regelmäßiger Stammgast in Fitnessstudios, ja, also wie wir zwei, ja,
sowieso.
Ne, der stemmt auch richtig Gewichte.
Ja, sowieso, ja.
Wie wir zwei, nein, also er macht
das. Die fliegen immer durchs Studio.
Ja, er macht das aber tatsächlich, ja, also das merkt man ihm auch an. Also ich finde, der bringt durchaus halt seine Körperlichkeit schon mit. Und was uns jetzt auch gut gefallen hat, dem Kollegen Pascal Felder und mir, der bietet sich permanent an. Der fordert permanent Bälle, ja, der versteckt sich nicht, der geht in Räume, in denen er sieht, die sind frei. Er ist griffig gegen den Ball, hat auch vor dem 1:0 eben mit einem energischen Nachsetzen das 1:0 quasi vorbereitet jetzt gegen Kiel, hat trotz Sonderurlaubs nichts von seinem Eifer verloren. Ich finde, das ist ein ganz, ganz spannender Typ und festigt so ein bisschen meine Meinung, wenn er jetzt nicht ganz so teuer ist bei diesen Manager-Spielen, die dann demnächst starten, dass ich ihn mir da mal schnappen werde, weil ich ihn so ein bisschen als Hot-Take zur neuen Saison sehe.
So, dann Hot-Take zur neuen Saison. Einer für die Startelf. Schon?
Ich glaube, das wird vorläufig schwierig, solange Paul Nebel, Nadim Amiri, Jason Lee im Kader stehen, alle zusammen auf dieser Position des Achters, denn das ist die Position, die Otto Ruoppi im besten Fall halt spielen wird. Finde aber schon, dass er sich jetzt in der Vorbereitung verdient, in jedem Fall künftig regelmäßiger Kaderplatzinhaber zu sein bei Mainz 05 und eben auch Einsatzzeiten in der Bundesliga zu bekommen, weil in dem habe ich auch die Fantasie, dass der in der Bundesliga, der bringt eine Widerstandsfähigkeit mit. Ja, wir waren ja gestern bei Rudi Völler, ist ja gerade großer Trainerkongress in Mainz und er hat ja gesagt, ein ganz großes Problem, das er sieht, ist einmal dieses Thema Widerstandsfähigkeit von jungen Spielern. Ja. Und Otto Ruoppi, finde ich, hat genau das. Der kommt halt wirklich irgendwie aus Finnland, neues Land, ja, Bundesliga, komplett andere Welt. Aber du hast irgendwie das Gefühl, der hat noch nichts anderes gemacht. Der beweist sich hier, der bringt sich ein, der arbeitet hart. Und der hat genau diese Widerstandsfähigkeit, die dann vielleicht am Ende der Schlüssel sein kann, dass er in der Bundesliga mehr und mehr dann auch zu Einsätzen kommen kann.
Wir werden es auf jeden Fall beobachten, Flo, und wir haben die Gewinner der bisherigen Vorbereitung mit Philipp Tietz begonnen und kommen jetzt zu unserer Kategorie Fakt oder Gebabbel und da ist auch wieder Philipp Tietz. Das Thema, du hast es ja schon gesagt, ne? In Darmstadt hat das schon mal hingehauen. Da hat er 15 Saisontore geschossen. So, jetzt Fakt oder Gebabbel. Philipp Tietz schießt in dieser Saison mehr als 15 Saisontore.
Also du gehst davon aus, dass er es schafft. Das ist deine These.
Du bist der Experte.
Ja, okay, da ist der Ball schön weitergeleitet. Jetzt die Frage, ob ich ihn verwerte. Ich bin deswegen vorsichtig mit Thesen. Ich muss dann immer ein bisschen schmunzeln, weil dann denke ich an letztes Jahr zurück. Da war ich mal bei so einer Live-Show, der Hinterhofsänger des Podcasts. Ja, und ich weiß, war da Publikum. Und dann haben wir auch wirklich Hot-Takes gehabt, bis zu Nelson Weiber fährt mit zur Fußball-Weltmeisterschaft. Alle waren komplett euphorisiert. Die Vorbereitung war gut. Ja, jeder war heiß, ne? Und Europa und so. Ne? So und
da jetzt war die Vertragspause wahrscheinlich noch nicht, oder?
Richtig, ist wahrscheinlich der Grund, warum es dann nicht funktioniert
da
hat.
Noch heiß,
sonst wäre wahrscheinlich hätte dann Julian Nagelsmann gerettet. Ja.
Ja.
Deswegen ist es gar nicht so einfach, jetzt aufgrund einer guten Vorbereitung bislang zu sagen, dass ihm das gelingen wird. Ich traue ihm aber in jedem Fall 10 plus x Tore zu. Ich glaube nicht, dass er der ganz große Megatorjäger wird, der dann Richtung mal so 20 geht. Aber zweistellig traue ich ihm zu, hat auch in Augsburg ja schon gezeigt, dass wenn er Stammspieler ist, sich wohlfühlt, Spiel auf ihn zugeschnitten ist, dass er da auch seine Tore machen kann in der Bundesliga. Und in Mainz passt es ja momentan wirklich für ihn perfekt. Deswegen glaube ich auch, dass er zweistellig treffen wird. Bei 15 musst du ja schon langsam, also wie viele deutsche Stürmer hast du, die 15 Tore schießen? Da kann es halt sein, dass demnächst halt einer aus Wiesbaden anruft, wenn er das dann schafft und fragt, sag mal, ne?
Sag mal.
Du haust dich ja hier rein, ne?
Komm mal mit.
Ja. Also das wäre natürlich eine Story.
Schauen wir mal, ist noch ein bisschen hin.
Ja. Das wäre ein Hot-Take, der würde mir gefallen. Aber ja, ich bin vorsichtig.
Wie gefällt euch denn dieser Hot-Take? Ist das Fakt oder Gebabbel, dass Philipp Tietz mehr als 15 Saisontore in dieser Spielzeit schießt? Lasst gerne mal eure Kommentare da. Und ihr kennt das Spiel inzwischen. Das in der nächsten Folge. Am nächsten Dienstag greifen wir natürlich gerne wieder eure Kommentare bei uns in der Show mit auf. Und übrigens, wenn ihr uns jetzt hier nicht live im Bild verfolgen könnt, dann könnt ihr das natürlich trotzdem auch immer gerne als Podcast, da gibt es uns inzwischen ja auch schon länger, auf allen gängigen Podcast-Anbietern gibt es uns da zu hören. So, und dann machen wir weiter. Und zwar kommen wir jetzt zum Trainingslager. Die 05er sind ja gestern, also am gestrigen Montag, angekommen. Und ebenfalls dort angekommen ist unsere Reporterin Antonia Meyer, die uns jetzt mal erzählt, was am heutigen Dienstag bisher passiert ist.
Bei richtigem Kaiserwetter sind die 05-Profis jetzt auch sportlich ins Trainingslager gestartet und dabei war sehr viel los auf dem Platz mit gleich 4 Torhütern und 27 Feldspielern, darunter auch die WM-Fahrer und ganz neu mit dabei Nadim Amiri. Der deutsche Nationalspieler ist gestern Abend in Hopfgarten angekommen und absolvierte heute schon gleich die erste Einheit mit der Mannschaft. Für die 05er geht es heute auch sportlich weiter. Im Laufe des Tages steht noch eine weitere Athletikeinheit an.
Nadim Amiri ist back, Flo. Was löst das in dir aus?
Wir haben ja gesehen auf Instagram, ja, war es dann, glaube ich, ein Privatjet oder so, mit dem er dann abgehoben
Kann ist. Sein, ist ja. Nicht verifiziert, aber er hat es sich erst gut gehen lassen. Er war unter anderem ja bei Leandro Barreiro, auch in Lissabon. Das hat er alles fleißig geteilt und anscheinend ist er mit einem privaten Flieger nachgereist und einer ordentlichen Tasche dabei.
Ja.
Die ist so teuer, ich denke mal, wahrscheinlich so etwas zwischen 4- und 5-stellig nach unserer Recherche.
Du hast das ja so als großer Modefan direkt mal auch nachrecherchieren
lassen. Ja, ich wollte sagen, so teuer sind unsere Taschen ja auch, mit der wir hier auf die Arbeit kommen.
Ja,
jetzt wissen es alle.
Ich packe auch so eine nasse Badehose grundsätzlich so eine Tasche rein. Ja, wer tut es nicht? Ja.
So.
Aber du merkst natürlich halt schon auch, damit das natürlich auch immer wieder Klammer. Wieder zurück bei Mainz.
Genau.
Das kann man Nadim Amiri ja nicht absprechen. Mit ihm ist einfach auch wieder Glamour da, Star-Appeal. Das ist halt einfach mit seiner Person verbunden. Ja, ich glaube, das tut auch dem Trainingslager gut. Ich glaube, es täte übrigens auch dem Verein deswegen ganz gut, wenn er bleiben würde. Ja, weil er halt einfach schon eine Persönlichkeit ist, die hast du in dieser Mannschaft so kein zweites Mal. Ja, also schon einer, der einfach Aura hat, der Charisma hat, der Spaß hat. Wir haben es jetzt ja auch wieder gesehen, der kommt halt an und du siehst den halt permanent irgendwie lachen und strahlen. Also ja, bringt einen guten Impact ein. Warten wir mal ab, was da passiert.
Er ist also jetzt in Hopfgarten. Du warst letztes Jahr für uns in Hopfgarten. Kommen da irgendwie nochmal so ein paar Vibes hoch, wenn du so die Bilder siehst? Fühlt sich noch so ein bisschen erinnert? Wie viel Spaß hat das für dich dort gemacht, aber auch für die Spieler?
Ja, momentan bin ich echt sauer, nachdem ich das Video gesehen habe.
Gutes Wetter, gell?
Gutes Wetter. Ja. Im letzten Jahr hat es wirklich komplett geregnet, einfach, glaube ich, die komplette Woche. Ja. Also es war dann einfach so, du bist dann schon fast richtig gefrustet irgendwann nach Hause gefahren, weil ich glaube, am letzten Tag fing dann an, die Sonne zu scheinen. Ansonsten jetzt mal abseits davon, also für uns Journalisten ist es ja tatsächlich sogar so, dass wir eigentlich von der Landschaft und Wetter gar nicht allzu viel haben. Ja, also es ist dann schon so ein Leben zwischen Trainingsplatz, Mannschaftshotel und eigener Unterkunft. Ja, also man arbeitet da halt wirklich schon so im ganz roten Bereich die ganze Zeit. Ist aber auch super, super spannend, weil es ja unglaublich viele Interviews dann auch in den Hotellobbys gibt mit Spielern, mit Funktionären. Ja, also man kann dann nochmal viel mehr hinter die Kulissen blicken als vielleicht im normalen Bundesliga-Alltag, wo dieser Druck von Ergebnissen, von Gewinnen, Verlieren natürlich sehr, sehr groß ist. Diese Zeit dafür vielleicht auch oft gar nicht so sehr da ist. Und man muss jetzt nur in unserem Job dann immer ein bisschen aufpassen, dass man dann natürlich auch genügend isst und trinkt, ja, weil die Tagesabläufe...
Und dass es nicht zu lustig dann wird.
Und dass es nicht zu lustig wird, genau. Also das sind schon straffe Tagesabläufe dann tatsächlich.
Ja. Aber du sagst ja gerade lustig, das war ja auch nicht dein einziges Trainingslager, das du bisher besucht hast. Was war denn bisher so der lustigste Moment oder die lustigste Anekdote, wenn du es schon so angeteasert hast?
Ja, also witzig war, glaube ich, letztes Jahr, ich hoffe, ich darf es jobmäßig dann tatsächlich sagen.
Du darfst ja alles teilen. Mit der Community.
Lukas Görlach, unser Fotograf, ist ja auch mit dabei, ist ein super Typ, wir beide verstehen uns gut. Letztes Jahr gab es halt die Situation, dass er dann auch noch buchen wollte und dann gab es in der Pension, in der ich war, kein Einzelzimmer mehr. Dann habe ich gesagt, Lukas, ja, wir verstehen uns gut, ja. Wir nehmen Doppelzimmer. So, und dann waren Lukas und ich im Doppelzimmer und oft kamen wir dann abends irgendwie nach Hause und er hat noch Bilder dann nach Hause wohlgemerkt. Also er hat dann noch Bilder eingestellt, ja. Unendlich Videos geschnitten und sonst was. Und ich habe noch Interviews abgetippt und manchmal haben wir dann einfach zusammen auf so einem Bett gelegen, ja. Er, beide nebeneinander, er hat seine Sachen eingestellt. Irgendwo lief dann noch auf dem iPad dann irgendwie Stromberg-Folgen und so weiter. Also wir haben dann komplett noch die ganzen Staffeln da im Hintergrund laufen lassen. Das hatte schon so tatsächlich so Klassenfahrtsatmosphäre dann einfach. Das hat uns auch sehr, sehr so zusammengebracht. Das war dann schon einfach verdammt cool. Und ich glaube auch letztes Jahr, was ich ganz witzig fand, war der Fan-Tag auf so einer Almhütte. Ja, da sind wir hochgefahren. Der Lukas, der Arme, hatte dann tatsächlich so ein bisschen Höhenangst. Also das habe ich so in meinem Leben auch noch nicht erlebt. Kloppt wirklich, der ganze Schweiß klebte dann am Handy, der arme Kerl, ja, okay, dann halt tatsächlich. Und als wir oben angekommen waren, war alles gut. Und dann wollten wir noch einen Einsprecher halt für online machen. Ja, und ich glaube, ich habe 30 Anläufe oder so gebraucht. Also ich habe gesagt, wir stellen jetzt hier eine Schorle hin, ja, und ich nipp immer an der Schorle und dann hier Grüße. Ja,
das Video habe ich auch noch im Kopf. Oh, ja.
Und es hat wirklich 30 Einsprecher gebraucht. Ich musste die ganze Zeit lachen, ja, aber die ganze Zeit haben, irgendwann kamen die Sprüche von hinten, weil die Fans ja verstanden haben, hier, der verbockt das gerade kolossal. Das hat auch sehr lange gedauert. Und ansonsten eigentlich immer so schöne kleine Episoden. Also ich glaube, der Bischof war mal irgendwann beim Training von Mainz 05 im Trainingslager in Schladming oder so. Du siehst halt auch immer irgendwelche Persönlichkeiten, die dann dort in der Nähe zufällig im Urlaub sind und die dann sagen, ach, Mainz 05 besuche ich mal. So kannst du halt vielleicht auch mal den Bischof von Mainz dann kennenlernen.
Und wenn ich dir jetzt richtig zugehört habe, hast du dann immer einen Schluck pro Videoanlauf genommen? Also bei 30 Anläufen hast du dann 30 Schlücke aus der Schorle genommen, oder?
Ja, ich war zum Glück so hell im Kopf, dass ich tatsächlich immer nur genippt habe. Also das Schorleglas war dann tatsächlich noch ziemlich voll.
Aber wird man ja auch lockerer dann irgendwann, ne?
Ja, vielleicht hätte ich tatsächlich einfach die Schorle trinken sollen, ja? Wäre besser gewesen.
Du hast es auch schon gerade angesprochen, die Fans im Hintergrund und generell ist natürlich auch schon echt wichtig in so einem Trainingslager, ne? Dass es da auch nochmal so eine Zusammenkunft gibt, auch irgendwie, ja, so für den Zusammenhalt in der Saison, oder?
Ja, absolut. Da ist ja dieser Fantag tatsächlich auch immer ganz gut, aber ich finde auch die Zugänglichkeit beim Training ist immer eigentlich gegeben. Also gibt es immer viele, die dann Autogramme und Bilder sammeln, ja. Letztes Jahr übrigens auch mal einen Astro-Fußball-Podcast, der ist dann wirklich hingelaufen und hat dann Sternzeichen erfragt von Spielern, von Christian Heidel, Geburtsurzeit und so weiter. um daraus dann so ein Gesamtbild zu erstellen, was die Sterne für Mainz 05 dann vorhersagen. Aber ich weiß nicht, inwieweit man dem Ganzen vertrauen kann, weil danach hätte Eintracht Frankfurt, glaube ich, fast deutscher Meister werden müssen in der letzten Saison. Das hat dann
knapp verpasst, ja.
Knapp verpasst tatsächlich. Ja. Also dieser Fantag ist natürlich immer super, weil die Spieler da eben auch an den Tischen sitzen und auch für die Fans dann mal die Möglichkeit ist, über alle möglichen Themen zu sprechen, die auch mal als Menschen kennenzulernen. Ich glaube auch tatsächlich, das wird auch eine Challenge sein, jetzt in der neuen Saison so eine Art neue Euphorie zu schüren. Ja, also ich habe das Gefühl gehabt, in der letzten Saison war das Ganze gar nicht so schwer, weil du hattest dieses Europa-Abenteuer vor der Nase. Und jetzt gehst du so nach geschaffter Mission Klassenerhalt und diesen Europa-Highlights in eine eigentlich erstmal so gewöhnliche Bundesliga-Saison. Und da bin ich tatsächlich auch gespannt, wie sich dann Stimmung so über die ersten Wochen entwickelt. Das wird ja dann schon maßgeblich diesmal von den Bundesliga-Ergebnissen abhängen. Deswegen ist es, glaube ich, schon ganz gut, dieses Band weiter jetzt erstmal zu stärken und schon so ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Mission irgendwie zu finden für die neue Saison.
Und wenn ich mich recht entsinne, hat Nadim Ameri an dem Fantag die Bühne genutzt. Ja. Das macht er ja auch ganz gerne und gesagt, dass er weiterhin bei Mainz 05 bleibt. So, macht er das dieses Jahr auch?
Ja, da bin ich im Sprinttempo, glaube ich, zum Laptop zurückgelaufen, als er das gesagt hatte. Das kam damals völlig aus dem Off. Ne? War natürlich, alle Leute waren heller Aufregung und mega euphorisch. Ich würde den Fan-Tag auf jeden Fall mal im Blick behalten, weil er schon ja dieser Typ ist, wir haben es ja gesagt mit Klemmer, der ist schon einer, der natürlich so eine Bühne dann auch bewusst nutzt, ja, um dann eben seine Botschaft zu setzen. Deswegen bin ich gespannt, ob er das in diesem Jahr wiederholt. Und grundsätzlich bin ich bei ihm jetzt erstmal auch gar nicht mehr so skeptisch, was den Abgang betrifft, weil ich mir einfach nicht mehr so sicher bin, ob sich für ihn noch diese Tür öffnen wird zu einem Verein, der vom Gehalt her eben deutlich besser zahlt als Mainz 05, der bereit ist, eben noch eine Ablösesumme im Bereich von 15 bis 20 Millionen für einen bald 30-jährigen Spieler zu zahlen. Und ob jetzt halt Länder ehrlicherweise im arabischen Raum, ob das für ihn interessant ist, da höre ich eher nein. Ja, also da bin ich momentan eher zuversichtlich, dass es vielleicht zu einer Mainz 05 Zukunft auch noch langen könnte. Auch wenn sein Kollege Philipp Tietz das am Wochenende insoweit nur offen gehalten hat, als dass er auch gesagt hat, man weiß nicht, was passiert, aber er hofft natürlich schon, dass Nadim und er in der neuen Saison weiter zusammenspielen.
Schauen wir das, wenn wir uns natürlich anschauen, und ich greife gerade auch nochmal den Kommentar von Schoppeflitzer 1905, ganz vom Beginn der Show auf. Mhm. Der User hatte ja nach Poschi gefragt. So, ist ja auch noch so eine spannende Personalie so in diesem ungewissen Transfer-Sommer für Mainz 05. Wie ist da der Stand?
Ja, also ich höre, dass Mainz 05 sich mit dem Spieler einig ist und dass Stefan Posch zu Mainz wieder zurück möchte. Dass er Mainz, auch wenn das klappt, zu einem Top-Verdiener aufsteigen würde. Ja, und jetzt geht es wohl tatsächlich nur noch um die Ablöse. Wobei, was heißt halt nur noch? Ja, also da hat Como wohl so seine Erwartungen, weil die selber im Winter halt so, man kolportiert 5,5 bis 6 Millionen halt noch an Kaufpflicht zahlen mussten für den Ex-Verein. Jetzt hat der italienische Transferexperte Alfredo Pedula was ganz Interessantes gepostet. Nach ihm soll nämlich Mainz ein verbessertes Angebot für Posch abgegeben haben an Como. Soll zwar noch keine Einigung geben, aber beide Seiten sollen sich näher kommen. Das ist dann durchaus auch das, was sich so mit meinen Infos deckt, dass Stefan Posch dann durchaus das Ziel hat, nach Mainz zurückzukommen und Mainz ihn gerne auch haben möchte. Und es spricht ja auch dafür, dass Como in der neuen Saison trotz Europapokalteilnahme jetzt auch nicht fest mit Stefan Posch plant, ja, also als Kaderplatz, was weiß ich, 15, 16. Deswegen bin ich da eigentlich vorsichtig optimistisch, dass das noch klappt. Das wäre halt als Abwehrchef natürlich ein krasses Upgrade für Mainz 05 und dann bist du in der Abwehr ja schon fast überbesetzt, muss man sagen. Hast ja auch noch Fabio Gruber, der jetzt auch die Rolle des Abwehrchefs gut gemacht hat als Neuzugang. Da musst du fast eher gucken, ob du hinten, wenn du Stefan Posch bekommst, noch einen abgibst. Vielleicht Hanke Ohls.
Mit einem müsste Stefan Posch dann allerdings klarkommen. Mainz ist nicht so schön wie Como, das ist klar. Da war ich letztes Jahr, Comer See, tolle Gegend, Stadt der Reichen und so weiter. Ja. Also, aber er findet es mit Sicherheit in Mainz auch schön und in Mainz ist es ja auch schön. Ja. So. Einer, der es in Mainz auch schön findet, ist Paul Nebel. Was hast du da für uns im Gepäck? Wie geht's da weiter bei ihm?
Bei Paul Nebel finde ich es eigentlich am schwierigsten zu fassen. Ja? Also irgendwie bleibt es einfach dabei, dass da immer noch die Aussage halt auch von Nico Bungert ja im Raum stand vor einigen Wochen. Er kann sich vieles vorstellen. Das lädt natürlich zu Spekulationen ein, dass er sich auch eben etwas außerhalb von Mainz vorstellen kann. Vertrag läuft in einem Jahr aus. Mainz würde, glaube ich, gerne verlängern. Ich glaube übrigens auch, dass man bei Paul Nebel dann auch mal bereit wäre über so ein Agreement wie Ausstiegsklausel, ähnlich wie bei Johnny Burkhardt. Da gab es ja auch mal so ein mündliches Versprechen, darüber nachzudenken. Ganz spannend fand ich, dass Christian Heide jetzt gegenüber den Kollegen der Bild gesagt hatte, dass, also wenn Paul mit dem Verein auf sie zukommt, der ein marktgerechtes Angebot eben präsentiert, dann wäre man auch bemüht, eine Einigung zu erzielen. Wenn ein Verein das marktgerechte Angebot eben nicht vorbringt, dann wird man dem Wechsel nicht zustimmen. Ich glaube, bislang fehlt es da tatsächlich aber auch an Offerten und an Angeboten. Deswegen glaube ich, dass Mainz da nach wie vor gute Hoffnungen ist, dass man mit Paul Nebel in die neue Saison geht. Aber solange diese Geschichte nicht final geklärt ist, kann uns das natürlich auch noch im August relativ lange begleiten. Auch da würde ich mal sagen, haltet mal die Kanäle bei uns auch insoweit im Blick.
Sowieso immer, genau, also immer, jeden Tag.
Ja. Ob Paul Nebel sich im Trainingslager vielleicht auch äußert, ob sich der Verein da auch nochmal klarer äußert, weil jetzt ist bald August, ja, dann ist nicht mehr ganz so viel Zeit, um einen Vertrag vielleicht eben bis Ende des Monats zu verlängern.
Und so wie man hörte, wollte er sich ja nach dem Spiel gegen Kiel jetzt nicht unbedingt äußern.
Naja, es war eher die Frage halt, ob man ihn genau eher zum Spiel halt befragt oder möglicherweise auch zur Vertragsverlängerung und ne, Verbleib. Und ich glaube, das Thema, das wurde dann halt jetzt erstmal nicht so gerne gesehen. Deswegen haben wir da momentan von Paul Nebel auch noch keine offizielle weitere und aktuelle Aussage zu. Aber vielleicht sagt er ja im Trainingslager, ich setze mich mal auch jetzt hin mit den Journalisten und dann spreche
mit
ich
mit unserer lieben Kollegin genau. Antonia Meyer, genau. Die ja vor Ort ist.
Und genau. Dann sprechen wir mal über die Zukunft bei Mainz 05. Ich glaube übrigens nach wie vor, bleibe ich bei, wäre für ihn nicht schlecht, ein weiteres Jahr bei Mainz 05 zu spielen mit dem Standing, das er hat. Wäre übrigens auch ein Hot-Take von mir, wenn ich die Intensität sehe von Paul Nebel, weiß ich nicht, ob er nicht sogar Außenseiterchancen hat, künftig auch wieder ein Kandidat für die Nationalmannschaft zu sein. Denn wenn wir über Vollgas von Spielern sprechen, ist er natürlich einer, der das halt wirklich von Woche zu Woche abliefert.
Hast du ansonsten für uns noch Transfer-Updates?
Sano ist ja auch dabei im Trainingslager.
Genau, kam sogar einen Tag früher.
Genau.
Fleißig, mit Chase und Lee.
Ja, so kennt man ihn dann tatsächlich. Ich denke aber, das ist halt die Personalie, die wird uns auch noch im gesamten August jetzt einfach begleiten. Die Engländer, die sind ja traditionell da auch immer ein bisschen später dran, wenn es dann um solche Transfers geht. Zumal man, glaube ich, da auch immer weiß, dass man im Zweifel genügend Geld in der Schatulle hat, wenn man noch einen Spieler braucht. Das, glaube ich, wird noch eine Personalie sein, die ich jetzt einfach nicht abhaken würde, sondern wo ich glaube, da wird noch ein bisschen was aufploppen.
Ein bisschen was aufgeploppt ist auch bei den Mainz 05 Frauen und zwar auch am gestrigen Montag. Die ersten Spiele stehen fest und das Highlightspiel. Wir hatten das ja schon so ein bisschen erwartet, ne, dass das Eintracht Frankfurt wird. Aber ist schon eine coole Nummer, oder?
Absolut. Das ist ja so der große Traum der jetzt Bundesliga-Frauen, ein Highlightspiel in der Arena auszurichten. Man muss ja auch überlegen, es ist jetzt, glaube ich, erst das vierte Jahr in dem Fall, wo die Abteilung dann vom TSV Schott jetzt rübergekommen ist zu Mainz 05. Also der Sprung ist ja dann riesengroß von Regionalliga in die Bundesliga.
Ja, total.
Plus jetzt auch noch eben Highlightspiel. Haben sie sich aber absolut verdient und Frankfurt, glaube ich, halt auch wirklich ein sehr, sehr würdiger Gegner. Also erstmal ein Top-Club in Deutschland, spielen Champions League, Nachbar einer Region, wo vielleicht auch viele Fans dann bereit sind, mal die Strecke mit der S8 hier rüber zu fahren und ins Stadion zu kommen. Da lebten ja auch viele andere Frauen-Highlight-Spiele von HSV hier gegen Bremen zum Beispiel auch mal gespielt. Das sind ja eigentlich Riesenrivalitäten, ja, also bei solchen Clubs dann. Aber am Ende des Tages ist vielleicht die Sogwirkung eines solchen Spiels auch nochmal eine ganz andere, als wenn du jetzt gegen Freiburg gespielt hättest oder gegen Nürnberg beispielsweise. Deswegen, ja, Top-Spiel, sind wir gespannt und steht dann ja auch schon direkt im September an. Und Flutlichtspiel vielleicht dann noch nicht, weil es um 18:30 dann September. Ja. Es ging halt nicht anders. Samstag hätten die Männer von beiden Clubs gespielt. Sonntags konnte die Eintracht nicht, weil man dann in der Champions League spielt. Es lief also auf Freitag hinaus. Und jetzt hat man halt ein schönes Abendspiel und sind wir mal gespannt, was da noch los sein wird.
Genau, das wollte ich nämlich auch gerade fragen. Haben wir schon irgendwelche belastbaren Zahlen oder was tippst du? Wie viele Zuschauer werden da in die MEWA Arena kommen? Was sagt dir dein Gefühl?
Ich hörte irgendwann ja erstmal, dass kostenmäßig das ja immer so im so mittleren fünfstelligen Bereich irgendwie liegt, wenn man halt so ein Spiel ausrichtet. Schwer zu schätzen deswegen, weil du natürlich gar keine Vergleichswerte jetzt hast. Das ist das erste Mal, dass du so ein Highlight-Spiel hast und der Zuschauerschnitt bislang ist ja noch immer ausbaufähig bei Mainz 05 und dem Frauenfußball. Wenn ich so überlege, vor einigen Jahren hatten wir ein U19-Finale der Jungs in der MEWA Arena gegen Borussia Dortmund. Da waren mehr als 15.000 da. Das ist, finde ich, schon ein Wert, den man also mindestens mal anpeilen sollte und der auch realistisch sein sollte. Und wenn ich mir die Preise bislang ansehe, die man jetzt ausgibt für dieses Spiel, da wird viel für getan, dass die Arena voll wird. Also Sitzplätze im teuersten Fall 10 Euro mit vielen Ermäßigungen darunter. Stehplätze bis 5 Euro auch noch mit Ermäßigungen. Also das ist schon bezahlbar. Ja, also da können dann wirklich viele auch einfach mal ins Stadion kommen. Genau. Und ich glaube, so ist es auch angedacht, dass man da auch einfach weitere Fanbase für die Frauen auch aufbaut, die in der Bundesliga natürlich vor einem hammerharten Jahr stehen.
Genau, und vor einem hammerharten Auftaktprogramm, muss man ehrlicherweise schon sagen. Und das schauen wir uns nämlich jetzt nochmal an. Hier sehen wir es, Flo. Also es geht los mit Werder Bremen am Montag, 24. August. Dann wieder montags beim FC Bayern. Dann zu Hause Samstag, 5. September gegen den 1. FC Köln. In Freiburg am Sonntag, dem 13. September. Und dann kommt das Highlight-Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Wenn du so da drauf schaust, Flo, das hat es schon in sich.
Knackig. Ja, es wird... Ne, blöder Spruch, ja, wir haben jetzt kein Phrasenschwein, sondern wie meinst du, 5 Ente, ja, also in dem Fall gibt es wirklich keine Leichengegner, weil es ja wirklich fast durch die, also es sind ja durch die Bank alles Mannschaften, die eine Männer-Erst- oder Zweitligamannschaft und damit auch ja richtig Wirtschaftskraft einfach hinter sich haben. Diesen krassen Außenseiter, der da wirtschaftlich abgehängt ist, den gibt es halt gar nicht. Bremen jetzt letzte Saison 6. gewesen, das ist natürlich wirklich ein knackiges Auftaktspiel, Montagabend, aber vielleicht auch ganz, ganz nett, ja. Dann weißt du, glaube ich, direkt, wo du stehst. Bayern ist natürlich schon fast so einer Mission Impossible. Ja, da darfst du dich dann auch mal auf die ganzen Starspielerinnen und Nationalspielerinnen freuen. Ja, und Richtung Frankfurt wäre es dann schon ganz gut, in Form zu sein. Also in den Testspielen war es jetzt so, dass Mainz gegen die Eintracht 7-2 verloren hatte. Das sollte beim Highlight-Spiel tunlichst nicht passieren. Da muss noch ein bisschen was kommen. Auch jetzt im Trainingslager 3-3 gegen BVB mit Alexandra Popp. BVB aber halt eher Regionalligist, ja. Also da hat dann auch der Coach mal gesagt, also gerade mit körperlicher Härte, da müssen wir nochmal rangehen, da müssen wir uns noch entwickeln. Da wartet viel, viel Arbeit auf die Frauen von Mainz 05. Aber das ist, glaube ich, auch allen bewusst. Das ist, glaube ich, auch den Fans bewusst, die diese Mannschaft jetzt lange begleitet haben, dass das natürlich ein Riesenwachstum jetzt war. Und jetzt auf einmal bist du da in so einer Welt voller Bundesliga-Riesen, ja, und musst halt irgendwie gucken, dass du einen Überlebenskampf findest, dass du die auch dort ärgern kannst und auf dein Niveau vielleicht auch mal ein bisschen runterziehen kannst. Alter Jürgen Klopp-Spruch.
Wie könnte man die heutige Show besser beenden, ne, als mit einem alten Jürgen Klopp-Spruch? Vielen lieben Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt bei 05 Insight. Nächsten Dienstag sind wir natürlich dann auch wieder an Ort und Stelle. Verfolgt alles zu den Männern, zu den Frauen, natürlich bei uns auf dem Portal, sei es aus dem Trainingslager, Transfer-Updates und so weiter und so fort. Und ihr wisst es natürlich, kommentiert fleißig hier bei YouTube und auch um uns auf dem AZ-Portal. Das nehmen wir alles gerne mit in die Shows und freuen uns immer, wenn wir auch Feedback von euch bekommen. Gerade du, lieber Flo, bekommst ja häufig sehr, sehr freundliches und
Gutes. Wie macht man so, ja? Ja, nee, freue ich mich natürlich immer.
Schlecht die Liebe, genau. Und in diesem Sinne.
Die geht zurück.
Ja, von mir auch. Und dann senden wir ganz liebe Grüße aus Mainz. Macht's gut. Bis bald.
Tschüss.